Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Mein Name ist Tobias Rast und ich bin hier zusammengeschaltet mit Dennis Petersen, meinem Kollegen. Wir haben heute den Partner Marketing Summit gemeinsam moderiert und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, weil da gab es einfach eine ganze Menge Highlights und die wollen wir euch heute unbedingt vorstellen. Hallo Dennis.
Ja, moin Tobias. Du sagst es, ich bin auch immer noch total geflasht. Ich glaube, wir haben 4, 4,5 sehr spannende, intensive Stunden verlebt und ich freue mich auf das Recap mit dir.
Auf jeden Fall. Der erste Referent war gleich, kam gleich aus unserem Hause, aus dem Hause Ingenious. Das war Christian Kleinsorge, der schon ganz lange dabei ist und gefühlt kennt den ja auch jeder in der Branche, oder? Und der hat gesprochen über das Thema hybrides Partnermarketing, also Public und Private Networks in Kombination. Das ist ja was, das sehen wir in der Realität oft. Also wir sehen auch diese Tendenz gesehen, ne? Erst waren alle im Public Network, dann haben sie noch ein Private dazu gestartet, beziehungsweise man sieht es gerade bei Startups oft auch, die starten mit dem Private, bauen sich das eigene aus und dann kommt später nochmal das Public dazu. Genau so. Was waren denn deine Highlights oder was waren denn die Punkte, die du da so mitgenommen hast, wo du gesagt hast, drüber nachdenken?
Ich finde tatsächlich so, dass das Thema an sich, hybrides Partnermarketing, also ich glaube, dass das Partnermarketing, das Thema haben wir ja schon seit letztem Jahr, predigen wir das. Und ich glaube, mehr und mehr Leute, Personen, Marketeers verstehen es und leben es mittlerweile auch. Also ich glaube, das ist ein Kernaussage. Und genau wie du sagst, dieser Hybridansatz, also zurückerinnert in die Vergangenheit, wo wir damals gestartet haben mit dem Bereich, damals noch Affiliate-Marketing. Klar, gab es auch schon Lösungen im Private, aber es war bei weitem noch nicht so ausgeprägt und verbreitet wie heutzutage. Also von daher fand ich es halt super, super spannend, nochmal aufzuzeigen, wie dort die Aufstellung sein kann, zu sagen, okay, ich habe ein Public, ich habe ein Private, warum auch immer das eine wie bespielt, das andere wie bespielt, genutzt, dann glaube ich, ist eine komplette Individualität, aber dass der Trend einfach dahin geht, aus verschiedensten Gründen. Also ich glaube, definitiv auf den Punkt gebracht, ja.
Was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist einmal die Aufstellung der Geschäftsmodelle und Zielstellung der unterschiedlichen Unternehmen, so, ne, wie sie handeln und was das ja auch bedeutet. Das hat ja auch Auswirkungen auf alle, mit denen sie zusammenarbeiten. Das muss man fairerweise sagen. Fand ich richtig spannend und wichtig. Und auch gut, die wichtigen Faktoren, ne? Wenn man Partnermarketing betreiben will, Partnermarketing hybrid betreiben will, was sind denn die Punkte, an die ich denken muss?
Richtig. Und wenn wir da direkt einsteigen, ich glaube, ganz, ganz spannend das Thema Verträge. Also wenn du überlegst, wie viele Unternehmen haben eine Exklusivität in ihrem Vertrag mit einem Reichweitennetzwerk und wie stark limitieren sie sich damit? Ich glaube, ist das rechtlich anwendbar? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sollen andere Leute führen. Da würde ich sagen, da gibt's Experten. Da kann man dieser und solcher Meinung sein. Aber alleine, wie beschränke ich mich selber? Welchen Vorteil bringt mir diese Exklusivität? Gibt es sicherlich auf der Preisseite welche. Auf der anderen Seite, wie stark limitiere ich mich? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für Unternehmen, ja.
Ich muss ein bisschen schmunzeln. Déjà-vu. Super. Dann hören wir doch direkt mal rein.
Wenig Partner machen eigentlich mein Geschäft. Was bedeutet das? Und wir sprechen jetzt nochmal über wichtige Faktoren hierzu. Und wichtige Faktoren sind die Vertragsgestaltung. Ganz, ganz wichtig. Unterschreibt keine Exklusivitäten bei Public Networks. Haltet euch offen. Es beschränkt massiv den Wettbewerb. Und wir haben hier einen klaren Blick drauf. Ich finde, die Dinge sind aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht schwebend unwirksam. Und es gibt Klauseln, Publisher-Klauseln in diesen AGBs. Und wir sehen das als Vertrag zum Nachteil Dritter. Viel wichtiger ist, diese Dinge haben Lock-in-Effekt. Ihr könnt nicht agil auf Marktveränderungen reagieren. Das ist unmöglich. Also achtet auf solche Dinge. Es gibt da Interessenskonflikte, die legt man natürlich nicht auf, aber lasst euch die offenlegen. Es gibt Kickback-Agreements, wo Leute massiv motiviert werden und insofern gibt es Zusammenhänge zwischen Partnern und Netzwerken. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ich muss eigentlich meine eigene Strategie haben. Das ist eine dringende Empfehlung. Also meine eigene Partnerstrategie, meine eigenen Ziele und KPIs, die muss ich ausformulieren, die muss ich verstehen. Und wenn ich es habe, kann ich auch, ich sag mal, in diesem Markt meine eigenen Dinge durchsetzen und voranbringen. Ich brauche Zugang, Einfluss und Verständnis zu interner Technologie und Projektressource. Wir sehen immer wieder, dass es ein Riesenproblem ist. Partner-Marketing ist oft im Marketing und Teil, ein Subteil von großen Abteilungen. Zugang und Verständnis hierzu ist sehr, sehr wichtig. Warum? Die Technologie wird immer wichtiger und ist ein Key-Element, um in Zukunft, sage ich mal, erfolgreich mit meinen Shops zu sein. Und wir sehen immer wieder, was ganz wichtig ist, es gibt Datensilos in diesen Abteilungen, in diesem Online-Marketing-Bereich, in dem Performance-Marketing-Bereich. Brecht diese Datensilos aus, weil die Informationen müssen zusammenlaufen. Es ist ein Datenplay, also Stichwort ist hier Data Lake, Attribution, Zugehörigkeit der Partner im Marketing, in welchem Bereich bin ich? Bin ich im Vertrieb angesiedelt, im Marketing? Wir empfehlen klaren Blick und brecht diese Silos auf. Daten sind Verständnis. Umso mehr Verständnis ich habe mit einer eigenen Strategie, umso stärker kontrolliere ich mein Geschäft und kann auch meine Partner motivieren, richtig incentivieren.
Der nächste Vortrag war von Tamara und Corinna von Blue Summit. Sag du mal was zum Thema, weil du hast ja auch anmoderiert.
Ja, genau. Also es ging, die beiden haben mit ihrer langjährigen Erfahrung auf Agenturseite, speziell bei der Blue Summit, schon sehr, sehr viele Kunden betreut. Und natürlich aber auch im Speziellen den Weg Richtung des hybriden Partnermarketings, also sprich der Auswahl, wenn man von einem Public kommt, der zusätzlichen Auswahl eines Private. Corinna hat einen sehr, sehr technischen Ansatz und hat hinten im Hintergrund die ganze Technologie im Blick und Tamara in meinen Augen sehr, sehr Fokus auf die Commercial-Themen und ich glaube eine perfekte Ergänzung. Und sie haben 10 Fragen mitgebracht, die jeder Merchant, der sich diese Frage nimmt, für sich beantwortet, einen idealen Weg finden kann, für sich die richtige Netzwerkaufstellung zu finden. Also ich fand es super, super spannend, sehr stark aufbereitet. Und wir erleben das ja auch im Tagtäglichen. Also wir kennen die Agentur, wir haben ja auch schon den ein oder anderen Kunden gemeinsam. Und wir wissen, dass dieser Prozess, den sie uns dort vorgestellt haben, tatsächlich in der Realität auch so passiert.
Ich wollte gerade sagen, auch wir als Anbieter hatten schon den einen oder anderen Pitch genau in dieser Form auf dem Tisch, ne? Und da muss man dann, da geht man dann halt gemeinsam auch durch den Prozess durch.
Ich fand es auch sehr, sehr spannend, Thema Prozess, Thema Zeitablauf. Also gab dann auch eine Frage ja hinsichtlich, wie lang ist ein solcher Prozess von der Erstidee bis es ist migriert und also klar, wie es immer so ist im Leben, kann kurz, kann lang, aber es ist halt kein Thema, was man mal eben in 1-2 Monaten macht, sondern mit, okay, ich möchte grundsätzlich, warum möchte ich mich grundsätzlich in diese Richtung entwickeln, bis dann hin, es ist so weit abgeschlossen, da redet man eher von Monaten plus, dass das so ein Thema dann durchgezogen wurde, ja.
Ich fand's richtig schön, wie Corinna das gezeigt hat, so Potenzial ist ausgeschöpft, wie machen wir das? Und dann auch einfach von Fällen erzählt hat, von Kunden und ihren Erfahrungen, ihren Strategien, so wer hat welchen Case, wer ist denn durchgegangen, was waren die Erfahrungen, was waren die Ergebnisse, fand ich richtig gut.
Total, also ich fand auch also wirklich der Praxisbezug, das haben wir ja immer mal wieder erlebt in der Vergangenheit, dass auf Veranstaltungen Vorträge präsentiert wurden, die manchmal eher einen werblichen Charakter als einen tiefen, hintergründigen Content-Charakter hatten. Und also ich fand, das war tatsächlich super, super gut. Also mehr Praxisbezug geht nicht.
Auch von Tamara, was sie gezeigt hat, wie sie diese 10 Schritte gezeigt hat. Und eine Sache ist mir besonders im Kopf geblieben, dieses Spielt-Wunsch-Konzert. So überleg mal, wenn du eine grüne Wiese hättest oder wenn alles ginge, was willst du denn eigentlich? Ich meine, dass alles nicht kurzfristig möglich ist, ist ja klar im echten Leben. Aber dass man dieses Ziel sich selber klar machen muss, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, um überhaupt etwas denken zu können. Ich merke immer wieder, wie wichtig das ist und wie wichtig es ist, dass man sich selber auch nicht von seiner Schere im Kopf selber zu sehr einschränken lässt.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch einfach, genau, du sagst es richtig, die Schere im Kopf, aber oftmals aus Unternehmenssicht auch die Schere im Unternehmen. Ne? Also einfach die Silos, die Regularien, die Politik, die es vielleicht in Unternehmen gibt, die einfach das den Status quo dort stellen. Und es ist oftmals natürlich einfacher, sich einfach anhand der bestehenden Bedingungen weiter zu bewegen. Aber zu gucken, was wäre, wenn, ist, glaube ich, total der richtige Ansatz. Dass diese grüne Wiese nachher nicht so befüllt ist, wie man sie sich dann vielleicht vorgestellt hat, ist ein anderes Thema. Aber da werden sicherlich andere Sachen sein, als wenn man einfach nur seinen Status quo auf eine weitere Lösung überträgt.
Wunderbar, dann hören wir doch direkt mal rein.
Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also es gibt drei Wege, die man einschlagen kann. Entweder ich mache es so wie Mediamarkt in meinem Beispiel und ich sage, so, ich ziehe mich schon komplett aus den öffentlichen und spezialisierten Netzwerken zurück und ich bin nur noch in einem Private Network unterwegs. Das ist Weg Nummer eins. Hier muss man dazu sagen, das hier gelingt wirklich den wenigsten Marken oder den wenigsten Advertisern. Hier braucht man richtig Bums hinter der Brand, hinter den Produkten. Das Produkt und die Brand, die dürfen nicht austauschbar sein und die Partner müssen in einer gewissen Abhängigkeit zur Marke stehen. Hier ist es tatsächlich so, in diesem Beispiel, da kommen die Partner, da kommt der Longtail, der kommt von alleine. Also hier sind wirklich wöchentlich sehr, sehr viele Publisher, neue Publisher-Anfragen im Private Network und das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Normalerweise ist es so, dass, ich sag mal, die Vielzahl der Publisher-Anfragen und der Longtail, der bewegt sich eigentlich in den öffentlichen und spezialisierten Netzwerken. Also das funktioniert nicht bei jedem. Kann natürlich auch, ich sag mal, eine Strategie sein, zu sagen, so, ich konzentriere mich aus Ressourcegründen oder weil es irgendwie Unternehmensvorgabe ist, nur noch um die Top 30, dann kann ich natürlich diesen Weg auch einschlagen. Aber mit Blick auf den Longtail ist das, glaube ich, nicht die beste Strategie, um diesen Kanal, das Partnermarketing, bestmöglich auszuschöpfen. Wir hatten auch einen Kunden, der hat tatsächlich erst den Weg von Mediamarkt eingeschlagen und ist dann nach einer Weile wieder zurückgegangen. Also hat er nochmal zusätzlich ein Netzwerk ein öffentliches Netzwerk aufgemacht, eben für diesen Longtail. Also ein ähnliches Modell wie in dem Beispiel, was ich euch jetzt zeige. Das ist etwas, was wir gerade mit American Express aufsetzen. Das heißt, von einer Strategie, also von zwei öffentlichen beziehungsweise spezialisierten Netzwerken, haben sie das sich reduziert auf ein spezialisiertes Netzwerk und ein privates Netzwerk. Ne? Also das spezialisierte Netzwerk, um den Longtail irgendwie auszubauen und das Private, um halt die Top-Partner bestmöglich zu betreuen. Und das ist, glaube ich, auch so das Modell, egal ob jetzt spezialisiert oder öffentlich, kommt immer auf die Branche drauf an. Das ist, glaube ich, so dieses Modell, also zwei Netzwerkstrategie, was für die meisten Advertiser einfach in Frage kommt. Es gibt auch noch Weg 3. Ich nenne es jetzt mal mehr ist mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Damals vor etlichen Jahren hat man noch gesagt, so desto mehr Netzwerke, desto besser. Es war aber auch noch zu einer Zeit, wo es halt auch einfach exklusive Partner in den Netzwerken gab, die es woanders nicht mehr gibt. Das ist ja heutzutage einfach nicht mehr so in dem Ausmaß. Daher lohnt da tatsächlich einfach dieser Pflegeaufwand nicht zu sagen, so, oh, ich habe jetzt vier öffentliche Netzwerke und schalte jetzt noch ein Private zusätzlich, sondern da muss man auch ein bisschen gucken, dass man sich da einfach im Rahmen hält. Das produziert nur Aufwände, die man nicht zwingend braucht.
Für Technik Laien ist das ja immer so ein Thema, dem man so ein bisschen aus dem Weg geht. Tatsächlich sind die Fragen, die wir da aber definiert haben, gar nicht so schlimm und den kann man sich auf jeden Fall widmen. Zum einen der Frage, ob es Prozesse gibt, die automatisiert werden wollen oder sollen. Das sind vor allem Prozesse, die extrem Zeit rauben, Zeit, die wir in die Partnerbetreuung, die Partnerkommunikation stecken könnten. Themen wie der Sales-Abgleich, wenn der wöchentlich oder täglich absolviert werden muss, dann ist es auf jeden Fall ein hoher Zeitaufwand. Das Thema Reporting als ich vor 5 Jahren angefangen habe, da haben wir uns den Montag immer geblockt als Reporting Day. Das hat sich mittlerweile auch schon total gewandelt mit Power BI Reportings, automatisierten Reportings und so weiter. Deswegen sollte man den Punkt auch nicht außer Acht lassen. Gegebenenfalls automatisierte Forecasts, Provisionsstaffeln, die automatisch greifen und so weiter und so fort. Da gibt es einfach super viel Potenzial, wo man Zeit einsparen kann, die anderweitig sinnvoller genutzt werden können. Und die vierte Frage ist, welche technischen Anforderungen habe ich? Und wie gesagt, da geht es auch nochmal darum, in die Zukunft zu schauen. Brauche ich vielleicht irgendwelche Schnittstellen für zukünftige BI-Reportings? Wie steht es um den Import und Export von Daten? Habe ich besondere Anforderungen, was mein Tracking und dann eben auch das Netzwerk-Tracking angeht? Stichwort First-Party-Tracking, Server-to-Server-Tracking. Und auch das Thema Attribution zum Beispiel, wenn das Tracking technisch für mich irgendwann von Relevanz sein sollte, dann sollte man das hier auf jeden Fall auch einmal festhalten.
Der nächste Vortrag war von Siamak Hashemi. Da geht es um Daten und das Thema Data Warehouse. Und ich will gar nicht so viel über Data Warehouse jetzt erzählen, weil dazu habe ich mit Siamak schon mal einen Podcast gemacht. Ich kann jeden empfehlen, der da mehr wissen will, da mal reinzuhören. Aber was mir aufgefallen ist, es gab schon einige Punkte, die er gesagt hat, wo es total geklingelt hat. Also das eine ist, so Sachen wie die Customer Journey, die ist einfach da, aber eigentlich die Attribution, was wir damit machen, das ist doch das Ding. Und auch zu überlegen, nachzudenken, das nächste Thema über Datenquellen, dass man überlegt, okay, Omni-Channel-View versus Single-Channel-View, also jeder Kanal für sich oder jeder Anbieter für sich hat so seine eigene Sicht, seine eigene Welt, aber niemand ist ja alleine, und das ist ja eine Binsenweisheit, das wissen wir ja, dass, ne, Kanäle nicht alleine sind, dass auch Kunden nicht nach Kanälen kommen oder sich danach halten. Aber die große Frage ist, was machst du mit den Daten? Wie kriegst du diese Daten zusammen? Und wie kriegst du diese Daten zusammen aus verschiedenen Systemen? Und auch zu sagen, ich habe nicht ein zentrales Google Analytics, weil es hat ja die ganzen Tracking-Daten, sondern es gibt ja in jedem Tool noch andere Daten, die ein Google Analytics oder ein Tracking-Tool oder wie auch immer gar nicht haben kann. Und das fand ich ganz, ganz starke Punkte, die ich da mitgenommen habe.
Total, total. Also wir kommen genau wieder auf das gleiche Thema, wo wir eben waren. Wie ist der Status quo auf Unternehmensseite? Und ich glaube oftmals, du hast dieses Silo, du hast verschiedene Datenquellen in den verschiedenen Online-Marketing-Kanälen. Wie führe ich dich zusammen? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber wenn du wirklich jetzt, gehen wir von unserer Sichtweise aus, wir selber sind ja auch dabei, etwas zu entwickeln, um genau diesen Blick, oder wir sind dabei zu entwickeln, wir haben schon etwas, aber sind dabei noch, das noch stärker die Anknüpfungspunkte dort abzubilden. Dass es halt für Unternehmen, für Agenturen in Zukunft einfacher wird, sämtliche Daten, die den Partner-Marketing-Kanal betreffen, dort anzubieten und abzubilden. Also ich glaube auch, dass es die Zukunft, genau richtig.
Und automatisiert, auf eine automatisierte, digitalisierte Art und Weise. Ich glaube, das ist der Schlüssel, weil was sagte die eine Vortragende? Tamara sagt, wir hatten früher den Reporting Monday, da saßen wir da und haben manuell uns die Reports gezogen, und das ist doch eigentlich immer die Erkenntnis, wenn irgend so eine stupide Arbeit eine Maschine machen kann, dann lass doch die Maschine die Arbeit machen.
Total. Also unser erstes Zusammentreffen, du auf Netzwerkseite, ich auf Agenturseite, ich hatte auch den Reporting Monday, und wir haben genau das Gleiche gemacht, schön alle Zahlen von überall zusammengezogen, in eine Excel gepackt und dem Kunden zugeschickt.
Das ist aber schon ziemlich lange her, Dennis. Das ist aber ziemlich lange her.
Da waren wir noch jung, Tobias.
Das ist leider wahr. Hören wir mal rein.
Jetzt fallen über das Tracking sehr viele Daten an. Und ich habe hier einfach mal die Realität dargestellt. Nicht die Affiliate-Marketing- oder Partner-Marketing-Realität, sondern eure Realität. Eure Realität ist, dass eure Partner-Marketing-Aktivität nicht in Isolation funktioniert. Das haben wir natürlich mitbekommen. Wir haben auch gehört, wie bei der Blue Summit man mittlerweile auch umgestiegen ist. Aber das ist noch nicht jeder, ne? Das heißt, in der Situation ist man viele, viele Datenquellen und viele bewegliche Ziele, bewegliche Quellen zu zu haben. Das heißt, hier als Beispiel, ihr habt eure Shop-Software, da werden Daten generiert über Einkäufe, ihr habt euer CRM, wir haben von Salesforce gehört, ihr habt eure Marketing-Automation mit bestimmten E-Mail-Tools, Workflows, Mailjet, Mailchimp, was auch immer ihr einsetzt. Ihr habt auch ein Google Analytics, Facebook. Ihr seid auch in den öffentlichen Netzwerken vielleicht, in spezialisierten oder in den öffentlichen, und ihr habt vielleicht auch ein Private. Das heißt, das Problem ist eigentlich eher groß. Und wichtig ist zu verstehen, dass Daten im Prinzip erstmal gar nicht kompliziert sind. Das heißt, jede Datenquelle für sich ist eigentlich relativ gut verständlich. Wenn man sich eine Finance-Ads oder Awin oder Ingenious anguckt, fallen da relativ übersichtliche Daten an. In den Privates tendenziell immer viel mehr als in den Publics, weil sie halt einfach viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten anbieten wollen und müssen. Aber per se relativ einfach zu verstehenden Daten in jedem Bereich. Aber das Gesamtproblem ist komplex. Das heißt, die Integration dieser Daten, um bestimmte Datenauswertungen machen zu können. Und man muss halt auch sehen, dass die Teams, die jetzt hier im Partnermarketing arbeiten, in einem Bereich, 20%, 10% in einem Bereich, nicht in dem Bereich, müssen natürlich auch gute Teilnehmer im Ökosystem sein. Das bedeutet, sie müssen ihre Daten dem Unternehmen insgesamt besser bereitstellen. Und das ist ein Task, den sehen wir jetzt immer häufiger, gerade auch mit der Pandemie, sehen wir es, dass die Leute wissen wollen, wo geben wir unser Geld wie aus, und sagen, ja, wir müssen aus unserem Partner-Marketing, Affiliate-Marketing-System so schnell wie möglich die Daten ins zentrale System, ins zentrale Data Warehouse bringen. Nicht nur visualisieren. Visualisieren ist super, ein paar Widgets zu haben mit Tortendiagrammen und so, aber halt auch ins zentrale Datenwirtschaftssystem, was wir sowieso haben.
Der Vortrag von Chibo ist ja leider in der Live-Situation ausgefallen, aber ich bin mega glücklich, dass wir ihn nachholen konnten per Aufnahme. Das ist irgendwie, das ist so von diesen Covid-Zeiten die Erkenntnis, dass man ganz viel auch asynchron machen kann, das setzt sich dann doch durch. Und ja, so schade ich das eine finde, umso mehr freue ich mich darüber, dass wir diese Aufnahme haben und doch noch reinhören konnten, was Katrin Petersen da uns erzählen konnte. Und was mir besonders gefallen hat, ist einfach diese Art, wie sie zeigen konnte, wie ein großes Unternehmen, wie du zu so einer Entscheidung kommst. Also das sind ja ganz andere Prozesse, und von außen stellt man sich das, hat man eigentlich gar keine Vorstellung, wie sowas läuft und funktioniert. Und das fand ich richtig spannend.
Ja, also ich glaube, dass das Thema, was du auch wieder anreißt, das Ganze, wie ist ein Unternehmen intern strukturiert, und je größer ein Unternehmen, und ich glaube, da sind wir bei Chibo natürlich schon auf dem Top-Level, was die Unternehmensgröße und was natürlich ein Stück weit auch die Politik in einem solchen Unternehmen bedingt und die Prozesse intern, und dass man nicht eben mal so sagt, du hast es vorhin gesagt, ein Startup startet mit einem Private und holt sich vielleicht dann noch irgendwann ein Public dazu, mal eben so, nee, so, das sind ganz, ganz andere Themen, da sind andere Abteilungen involviert, das muss von langer Hand geplant werden, wer muss involviert sein, wie, und dann im Kontext mit der Agentur, die unterstützt und diesen Prozess begleitet, also Wahnsinn, ja, nee, also sehr, sehr starker Einblick, fand ich auch, ja.
Das hat man ja auch gesehen, es war ja tatsächlich ein eigenes Projekt mit eigenen Stakeholdern und einem, heißt es so schön, Umzug.
Umzug, der Umzug, genau richtig, ja. Und das ist, ich glaube auch tatsächlich, dass ein Unternehmen wie Chibo einen solchen Umzug vornimmt. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal wieder der Kreis gezogen zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, hybrides Partnermarketing. Also das ist die Zukunft. Also es gibt, glaube ich, keinen Weg mehr dran vorbei, diesen Weg so einzuschlagen.
Absolut. Was mir auch gut gefallen hat, also nur so ein kleines Schmacker am Rande, die Pro- und Kontraliste. Wir kennen sie alle, und ich liebe diese Offenheit, das dann auch so zu zeigen.
Und dann erstmal einen Kaffee.
Genau. Dann hören wir mal rein auf einen Kaffee mit Katrin Petersen.
Ein langer Weg lag vor uns, bildlich gesprochen. Und es war wirklich eine ziemlich aufregende Zeit, weil die ganze Geschichte und die Entscheidung, dass wir loslegen wollen, ist tatsächlich letztes Jahr nahezu zeitgleich mit dem ersten Corona-Lockdown gefallen. Und nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern auch im Hinblick auf unser Thema hier, lag eine wirklich spannende und lange Reise für uns. Jetzt geht's los. Wir sind erstmal losgelaufen und haben genau die ganzen internen Vorbereitungen getroffen, die halt eben notwendig sind. Hier im Konzern ist es nicht nur so, dass es reicht, wenn ich mir eine zettelmäßige Pro- und Kontraliste schreibe, sondern ich brauche entsprechende Freigaben von meinen Vorgesetzten und muss nach diesen Freigaben auch die Kapazitäten organisieren. Nämlich im Legal Department, die am Ende die Verträge prüfen und verhandeln, oder im Einkauf, die den ganzen Prozess begleiten müssen, und natürlich auch in der IT und Technik, die mit im Fachbereich, also uns zusammen hier das Tracking aufsetzen und Co. und entsprechend auch weiteren Input liefern müssen und uns auch bei der Erstellung des Fragebogens unterstützen müssen und so weiter und so fort. Das haben wir alles gemacht, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, die Freigabe zu bekommen und konnte dann trotz Corona-Umständen, das heißt aus dem Homeoffice und alles digital, was für uns hier bei Tchibo auch sehr neu war zu der Zeit, die ganzen Kapazitäten organisieren, und dann haben wir richtig losgelegt. Parallel haben wir das Zielbild konkretisiert, also die strategische Ausrichtung des Kanals wirklich finalisiert und uns ein klares Bild gemacht und parallel schon mal den Anforderungskatalog erstellt, wie ein potenzieller Dienstleister ausgestattet sein müsste, um halt für uns in Frage zu kommen. Dann sind wir in das Pre-Scoring der Anbieter zusammen mit der Artefakt eingestiegen und haben uns schon mal die ersten potenziellen Teilnehmer überhaupt für so einen Pitch angeguckt und eine erste Durchsicht des Marktes vorgenommen. Parallel haben wir dann zusammen mit dem Einkauf und der Agentur die Ausschreibungsunterlagen erstellt, den Fragebogen angefangen zu erstellen, erstmal die Story zu erstellen, damit wir auch entsprechend Grundlage für unsere potenziellen Anbieter haben.
Der nächste Vortrag war auf Englisch, ne? Office Depot und Ad Police, und die haben über ein Thema gesprochen, was irgendwie gefühlt schon seit ewig in der Branche lebt und da ist und irgendwie nicht tot zu kriegen ist und wo es immer noch einen großen Bedarf gibt. Spannend.
Total, total. Also dieses nicht tot zu kriegen ist, lass das nicht Thomas hören von der GSG, der später ja auch unser Panel-Teilnehmer war. Der findet das, glaube ich, nicht so gut, dass du das tot kriegen willst. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube auch, also dieses Thema beschäftigt uns schon seit langer, langer Zeit. Wie relevant, wie wichtig sind Voucher-Partner? Und ich fand es sehr, sehr spannend, den Einblick, den uns Rachel und Christian da gegeben haben, wie das Thema bei Office Depot aufgehangen ist, wie damit umgegangen wird, was die Strategie ist. Und ja, der Titel Fluch oder Segen, ich glaube, der hat es schon sehr, sehr gut getroffen. Also ich glaube, man muss einfach diese zwei Seiten betrachten. Es gibt Sachen, die man vielleicht eher negativ bewertet. Wir sind bei der Pro- und Kontraliste, die man eher auf der Kontraseite schreibt. Und es gibt aber viel, viel, viel mehr Sachen, die auf der Pro-Seite stehen. In meinen Augen ist es einfach eine Form der Strategie. Wie gehe ich damit um? Und dann steuere ich das Ganze. Und dann hinten raus natürlich mit der Technologie einer Ad-Police, um genau dieses Thema Fraud im Griff zu haben, dass dort nicht das Brandbuilding-Thema in der Form erfolgen kann, wie es vielleicht ohne ein solches Tool möglich ist.
So, ich fühle mich gehörig missverstanden. Also ich meine natürlich, das undankbare Thema oder das böse Thema ist das Thema Brandbuilding und nicht das Thema Gutscheine. Ganz im Gegenteil.
Okay,
gerettet. Nein, aber das war doch klar. Ich fand sogar diese Erkenntnis ziemlich gut, zu sagen, na, die Kunden, die, wenn die online shoppen, dann erwarten die doch, dass sie gar nicht den vollen Preis zahlen müssen. Also, dass es auch ein bisschen Henne-Ei ist, dass es nicht so ist, die Gutscheinpartner sind schuld, sondern es sind auch die Kunden, die danach suchen oder danach fragen. Wer wen jetzt zu was erzogen hat, kriegen wir wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr raus, aber die Erkenntnis ist wahnsinnig spannend. Und die Erkenntnis, dass so Dinge wie Brandbidding, Ad-Hijacking, dass es die nach wie vor gibt und dass man da ohne Tool als Shop tatsächlich ein Thema hat, das hat mich fast erstaunt, weil ich bin über dieses Thema gar nicht mehr, also lange nicht mehr rüber gestolpert, aber vielleicht liegt das auch daran, dass in den Private Networks eher die vertrauenswürdigen Top-Partner, mit denen man eine ziemlich enge Bindung hat, unterwegs sind und nicht die Leute, die mal eben eben den schnellen Euro suchen.
Richtig, richtig. Also wir hatten noch eine Frage im Petto, die konnten wir leider aus Zeitgründen dann nicht mehr besprechen. Aber mich hätte auch mal interessiert, wie ist denn tatsächlich die Entwicklung? Also ist der Anteil der Partner, die Fraud machen oder die Umsätze, die durch Fraud quasi dort unnötig, sagen wir einfach mal, nochmal provisioniert werden, ist der gestiegen in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren oder ist der gleich gefallen? Und durch solche Technologien wie ein AdPolice, ich würde sagen, dass man damit schon eine sehr, sehr starke Eindämmung erreicht hat. Auf der anderen Seite, klar, gibt immer wieder Partner, die diesen Weg gehen. Aber wie du sagst, eher Longtail als die Top-Partner, richtig?
Dann hören wir doch mal rein.
About the increase of coupon codes, we believe that with the slowdown of the markets in some areas, but digital inclusions and incentive have grown. Very few shoppers expect to pay full price online for products. I know that I'm one of them. I've been recently looking for electrical goods and spent a good half an hour trying to find a coupon code that worked. I think retailers that don't offer coupon codes risk being overlooked, especially to a competitor that has this offering. And in working with global brands, we work with, as mentioned, over 400 clients worldwide. We've also seen an increase of distribution of digital coupons to meet the demand of shoppers online. So as you can see on this slide, we have some massive, massive numbers. Consumers love to feel as if they receive a deal. And as you can see, 90% of consumers use coupons. The big number on here, I think, is the second point down where, yeah, digital coupon redemptions look to surpass 90 billion by the end of 2022. And I think there's considerable effort being put into making these redemptions a lot easier, a lot faster, with mobile, for instance, being one big input and growth market on that. And as you can see with number three on there, we've got 63% of shoppers say they want coupons to be more available. So it's just kind of getting you guys to kind of feel that, you know, coupons actually are a massive part of affiliate marketing.
So as you can see, this looks very much like an own ad, but it's not. And we're not able to see this ourselves. We can only see that when the SEA team monitors the keywords internally, but that even is very difficult. This ad hijacker was, I have to say that it's a small but substantial percentage at the same time that is doing this. So it's worth monitoring. And we saw tremendous traffic coming through and revenue. And this is taking away the revenue from our own team and very difficult to monitor. So with AdPolice and the redirect chain that we get, we can define who this is, and this was a partner which was part of a subnetwork, which this is something that we're moving to, that it becomes more transparent. We had to indeed stop with this partner and make sure that this is not happening anymore. So we were able to clean up the program a lot.
Am Schluss kam ja das Panel, ne? Das Panel war ja wie doppelt so lang wie die Vorträge, zu Recht. Ich fand's mega. Ich war so begeistert. Also Reisbert Pohls hat es wahnsinnig gut moderiert. Der hat tolle Fragen gestellt und man merkte einfach auch, er kennt die Branche, er ist einer von uns, der kann da auf Augenhöhe mitreden. Und auch die Leute im Panel, die haben einfach gute Positionen gehabt und haben auch Dinge, wenn du mich fragst, einfach mal ausgesprochen.
Total. Also du sprichst es gerade an, die Leute, die im Panel saßen. Also ganz ehrlich, mit Anna Olga von EMP, der eben schon kurz erwähnte Thomas von der Global Savings Group, ein Daniel von Blue Summit und ein Siamak von Ingenious. Also ich glaube, hochkarätiger geht es kaum. Und dass dort eine Expertise sitzt und dass die Leute auch nicht auf den Mund gefallen sind, das hat man gemerkt. Also ich glaube auch ein Panel, wo es wirklich so guten Austausch, wo man auch miteinander, aber auch manchmal verschiedene Positionen hatte, in meinen Augen auch. Also zu Recht die doppelte Zeit genutzt und selbst das war zu wenig gefühlt.
Du, ganz ehrlich, also meine eigentliche Haltung zu Panels ist ja, wenn man irgendwo in einer Konferenz auf ein Panel geht, dann denkst du immer schon, langweilig. Also die, weißt du, da da wird dann nur Corporate erzählt und am Ende kuscheln sie alle rum und tun ein bisschen so. Und das hatten wir gar nicht. Wir hatten genau das Gegenteil. Also es waren wirklich Leute, die sich auskannten und die auch wirklich Themen angesprochen haben.
Richtig. Und ein Daniel als Verantwortlicher für den Kanal Affiliate Marketing bei einer Blue Summit hat sich das Thema auf die Agenda geschrieben. Okay, was ist die Aufgabe einer Agentur? Sind wir weiterhin ein Outsourcing oder ein outgesourced Abteilung? Lass es mich so formulieren. Oder sollen wir Consultants sein? Das heißt also, wie gesagt, auch da wieder Vergangenheit, Agenturzeit. Eine Agentur wird sehr oft als der verlängerte Arm. Ihr schaltet die Publisher frei und macht die Montagsreportings gesehen. Aber ist das noch die Zukunft? Das heißt also alleine diese Offenheit, das so zu reflektieren in einem solchen Panel, mega.
Absolut. Also, dass eine Agentur sagt, wir müssen uns die Frage stellen, welchen Wert trägt die Agentur bei? Und das ist eine total richtige Frage, weil weißt du, ob die Studenten im Unternehmen A oder Unternehmen B sitzen, die Partner freischalten, das ist doch wirklich, worüber reden wir da? Aber der Punkt, dass eine Expertise, Erfahrung und Wissen und daraus Strategien ableiten, die geschäftsrelevant sind, das ist ein Wert. Und den brauchen auch viele. Also da müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Also es geht ja, Unternehmen wollen ja auf allen Ebenen das Geschäft entwickeln. Da ist das ist ja Gold wert.
Total. Und was ich halt auch, anderes Thema, was ich sehr, sehr gut und spannend fand. Und da schließt sich im Zweifel oder im Zweifel sogar der Kreis wieder zu dem, was wir eingangs sagten, das Thema Partnermarketing kommend aus dem Affiliate-Marketing, die Einordnung. Also zum einen reden wir von Partnermarketing und ich glaube, da war sich die Runde tatsächlich dann doch einig. Es ist Partnermarketing, aber auch die Einordnung, betrachtet man es als Vertriebskanal, als Marketingkanal? Ich glaube, es ist ein schöner Begriff geprägt worden. Der Linksetzer ist Thomas von der Global Savings Group. Sehen Sie sich als Linksetzer? Also wo ist heute ein Publisher anzusehen und diese Partnerschaft? Und also ich glaube, Partnerschaft in Gänze, wir wissen, es ist ein Austausch auf Augenhöhe, gemeinsam Ziele zu erreichen. Und deswegen, ja, auch da wieder, es kann nur Partnermarketing sein. Und ob es dann auf Vertriebs- oder auf Marketing-Ebene aufgehangen ist im Unternehmen, ich glaube, das gibt Gründe für das eine oder das andere, die auch berechtigt sind. Aber man sollte sich die Frage stellen, was sind meine Ziele und wie steuere ich den Kanal? Und auch dein schönes Zitat, Partner sind Menschen, die man nicht an- und ausschalten kann. Punkt. So, also das passt wie die Faust aufs Auge hier nochmal in dem Kontext.
Absolut, kann ich mir zustimmen. Gut fand ich auch nochmal von Ciamac den Hinweis zu sagen, dass auch Technologie eine Verantwortung hat und dass auch die Idee, wenn Technologie und Service so eng verknüpft sind, dass dann eine technologische Weiterentwicklung vielleicht gar nicht so zwingend das Interesse ist oder der Fokus, lassen wir mal Interesse oder Politik außen vor, sondern einfach der Fokus im Geschäft, der ist halt einfach da, ne? Und dass das zu einer Trägheit führt und dass das dann dazu führt, dass die deutsche Branche da sitzt und regelmäßig denkt, aber in Großbritannien, in den USA sind sie ja viel weiter als wir, warum ist denn das so? Spannender Punkt. Und eigene Nase, ne?
Richtig, richtig. Und dieser Kontext, Experimentierfreude, etwas zu testen, etwas auszuprobieren. Wie gesagt, bei meiner vorherigen Station bei Partnerize, wo ich ja 3 Jahre das internationale Geschäft sehr, sehr stark mitbekommen habe, die Unterschiede eklatant. Ne? Also wirklich die internationalen Kunden haben viel, viel, viel eher mal mit Partnern, die sie im Zweifel nicht so kannten, mal einen Test gemacht. Einfach mal, okay, vielleicht klappt's. Wenn es nicht klappt oder wenn der Weg der falsche ist, okay, dann justiert man es nach. Wohingegen in Deutschland, da müssen es erstmal 10 Proof of Concept sein. Es muss alles valide sein und, bevor man überhaupt mal über einen Test nachdenkt. Also von daher total.
Aber reden nicht wir. Lass mir doch mal verschiedene Stimmen aus dem Panel zu Wort kommen.
Arbeiten wir uns mal von außen nach innen. Wenn man mit relativen Außenstehenden über das Thema Affiliate Marketing spricht, dann hört man sehr schnell das Wort Gutschein. was ist da dran und was ist klischeehaft daran? Bitte.
Ja, das stimmt. Wenn man so mit Außenstehenden spricht, sagen die meistens immer Affiliate Marketing, nur Gutscheine. Vielen ist gar nicht bewusst, was alles hinter Affiliate Marketing steckt. Also wir wissen alle ganz genau, wenn man mit Gutscheinportalen, die Zusammenarbeit funktioniert bei uns auch super, wenn man schnell an Reichweite gewinnen möchte, neue Zielgruppen gewinnen möchte, funktioniert das super. Auch für Advertiser, wir wollen ja am besten direkt sehen, wir schalten irgendeine Werbung und dann haben wir auch direkt Umsatz gemacht. Dafür sind Gutscheine perfekt. Wenn wir aber jetzt aufs Affiliate-Marketing gesamt sehen, ist der Kanal tatsächlich viel, viel seitiger und nicht nur Gutscheinen. Wir haben halt von Content bis Influencer und viel, viel, was wie man das aufbauen kann im Branding in diese Richtung. Und das wissen ganz viele auch gar nicht. Und deswegen in die Richtung vom Partner-Marketing mehr.
Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Fühlst du dich schon Vertriebspartner oder bist du eher noch ein Linksetzer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss mal sagen, also vor 8 Jahren, wo ich das erste Mal im Gutschein-Business angefangen habe, war ich, glaube ich, eher der Linksetzer, ganz ehrlich. Ich glaube, in der Zeit hat sich einiges verbessert auf allen Ebenen. Also die Branche ist halt viel professioneller geworden, ja, wie auch vorhin schon angesprochen wurde, ist halt viel datengetriebener geworden, ja, was auch gut ist, zumindest von Advertiser-Seite. Sicherlich, wir Publisher müssen da vielleicht noch auch ein bisschen mehr Transparenz zeigen, was gewisse Daten angeht, um quasi auch langfristig nachhaltiger in diesem ganzen Business zu agieren. Aber ich muss sagen, bei einigen Partnern fühle ich mich schon als Vertriebspartner, ganz klar. Aber es gibt halt schon starke Differenzen zwischen den einzelnen Merchants.
Eine schnelle, vielleicht etwas gemeine Nachfolgefrage, denn wirst du denn auch schon als Vertriebspartner vergütet?
auch eine sehr gute Frage. Bei einigen Merchants werde ich schon als Vertriebspartner vergütet, bei vielen noch nicht. Ja, also bei den Merchants, die halt schon sehr lange im Affiliate-Business unterwegs sind und halt dieses Business auch verstanden haben, ja, da denke ich schon, dass wir schon sehr fair vergütet werden. Aber es gibt halt auch hier wieder sehr viele Differenzen und Unterschiede zwischen den einzelnen Partnern. Deswegen ist ja auch noch sehr viel Aufholbedarf gefragt und ja, ich denke mal auch noch sehr viel mehr Potenzial.
Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, Vertrieb und indirekter Vertrieb. Ich hätte noch mehr sagen sollen. Und zwar, ob es im Umsatz oder im Kosten gesehen wird. Ich glaube, das ist ein altes Thema, aber es ist trotzdem immer wieder zu erwähnen. Wir haben hier, glaube ich, 100 Zuschauer oder Zuhörer und Zuschauer. Wenn ich gemessen werde, also es ist nicht in jedem Unternehmen so, Daniel hat das recht, aber wenn es irgendwann im Kopf ankommt, auch beim CMO, also ich kenne CMOs, die haben das Ziel Marketing und ich habe CMOs, die haben Umsatzziele. Es gibt beides. Also ich kenne so, ich weiß gar nicht, wie ich die Verteilung sage, wäre. Und wenn ein CMO ein Umsatzziel hat, dann ist er daran interessiert, wie er Umsatz generieren kann, Umsatz erhöhen kann und nicht unbedingt, wie er Kosten sparen kann. Und den Kanal oder die Kanäle, die wir jetzt haben im Partnermarketing, zu positionieren dort, ist gelingt nicht immer. Es verändert sich aber auch. Also ich glaube auch das Thema Partnerschaften pflegen in direkten Vertrieb. Wenn dann die Umsätze sozusagen ein Messpunkt sind, dann wird es auch genauso, wie Daniel es gesagt hat, dann fragt man sich, wie entsteht der Umsatz, wie entsteht der anteilig, dann redet man auch nicht mehr um die Attribution im Sinne von, was wir oft auch immer wieder propagieren, wem geben wir die Kommission, sondern wer hat welchen Beitrag gehabt. So hat ja Attribution eigentlich angefangen. Attribution ist ja nur im Prinzip die Verteilung auf eine Strecke, die nur ein Modell der Realität darstellt. Also auch die Customer Journey ist nicht die Realität, aber es ist das beste Modell, was wir dann erstmal haben über den Pfad, wo die Transaktion zustande kam. Und dann geht es ja nur darum, statistisch zu ermitteln, wer welchen Einfluss hatte, um vielleicht, und das, da gehe ich wieder zurück zu Thomas und Daniel, um vielleicht das WKZ oder das, was man da an Content bezahlt hat, zu begründen gegenüber dem Chef. Das heißt, wir reden teilweise über Attribution als statistisches Mittel, Und teilweise reden wir es als technisches Mittel, um bei der Transaktion einem die Kommission 12 Euro zu geben. Das sind nicht dieselben Dinge und die vermischen wir häufig auch. Und ich glaube, wenn man zu CMOs auf der Ebene Geschäftsführung geht, interessieren sie sich für den statistischen Teil der Attribution, nicht für den technischen, den auch Ingenious super toll beherrscht. Aber das ist der, wo das System quasi unter 100 Millisekunden versucht zu entscheiden, wem er jetzt 5 Euro gibt, 12 Euro gibt. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Ich glaube, es hängt ganz davon ab, ob es Umsatz und ob statistisch die Attribution betrachtet wird.
Also über Statistik könnte ich generell auch nochmal gefühlt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde reden. Das ist auch so mein Thema. Da haben wir viel zu wenig in unserer Branche, viel zu wenig tatsächlich Empirie, die wir nutzen. Aber genau, also vielleicht, ich will jetzt die Kurve kriegen zu der Frage, die der Thomas mir gestellt hat, wenn das soweit man keiner wehtut hat. Und zwar, reden wir mit den falschen Ansprechpartnern? Also es hängt vor allem, also ich kann mir vorstellen, dass gerade für Publisher oder für Netzwerke das richtig schwer ist, an diese Ansprechpartner ranzukommen. Deswegen ist es gut, und das meine ich jetzt nicht als Plus Summit, sondern es ist jede andere Agentur, die kanalübergreifend für jemanden tätig ist. Da ist es natürlich hilfreich, weil wir ja, also wenn man uns die Kompetenz gibt, das ist dann auch nochmal ein anderes Diskussionsthema, aber wenn man Kompetenz an eine kanalübergreifende Steuerung gibt, dann ist es möglich, das in diesen Zusammenhang einfließen zu lassen. Wenn natürlich, als Publisher hat man meistens dann aber nur Zugang nur zu diesen einen Affiliate-Ansprechpartner, es ist ganz schwer, auf diese ganz große Ebene über alle Kanäle auf dieses Level zu kommen, das ist schwerer. Und das Thema ist auch, wenn ich jetzt Aktivitäten berücksichtige, die so ein bisschen nicht klassische Affiliates sind, sondern die tatsächlich, sei es jetzt so klassische Affiliate in Form von, was viele verstehen, Last Click, Gutschein und Co., sondern in den Bereich reingehe, okay, Nachhaltigkeit, Content Creation, eigentlich das, was Affiliate, wo es eigentlich herkommt, in diesen Empfehlungen, in diesem Content, in diesem Bereich, wenn ich dahin will und das verkaufen will, ja, dann habe ich letztendlich keine andere Wahl, das auf dieser kanalübergreifenden Ebene zu spielen. Und ich kann ja auch niemanden den Affiliates vorwerfen, um jetzt auch die Brücke zum Siermarkt zu schlagen, wenn ich die Partner auf den Last Click bezahle. Kann ich denen ja nicht vorwerfen, dass sie auf den Last Click hin komplett optimieren. Und das ist eigentlich der Sinn ursprünglich von den was Affiliate Marketing hatte, und zwar Informationsweitergabe, Informationsdarstellung, dass der so ein bisschen verloren geht. Da muss ich entweder durch die Attribution entweder eine andere Bewertung stattfinden, die dann im WKZ-Salon geht. Wie es dann bezahlt wird, ist eine andere Geschichte, aber die Attribution muss die Bewertungsgrundlage sein für den Wert meines Publishers. Und die haben sich ganz, ganz viele noch nicht definiert.
So, jetzt fehlt doch eigentlich nur noch unsere traditionelle Abschlussfrage. Dennis, ich muss sie dir stellen. Partnermarketing auf dem Partnermarketing Summit für mich ist?
mein erster Gedanke war gerade, hört euch Folge 3 des Partnermarketing-Podcasts an. Da habe ich sie schon mal beantwortet. Und bevor ich jetzt in die Falle tappe und etwas anderes zu antworten als damals, kann ich einfach nur sagen, Partnermarketing ist auf der Partnermarketing Summit komplett erklärt worden. Es ist gezeigt worden, warum das Thema Partnermarketing die Relevanz hat und warum wir mit Menschen diesen Weg so gehen und letztendlich auch diesen Kanal so befeuern. Die gleiche Frage an dich zurückgestellt. Sag du doch mal.
Partnermarketing ist das Arbeiten mit Menschen. Und ich glaube, dass diese Idee zu sagen, Vertrieb mache ich doch auch mit Vertriebspartnern, dass das der Sache sehr, sehr nahe kommt. Aber dass man online halt nicht einfach Vertrieb mit einem Köfferchen macht und irgendwo an der Haustür klingelt, sondern da ganz andere Möglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das gibt dem die Marketing-Dimension. Ich glaube aber nach wie vor, dass dieser Satz, Partner sind Menschen, dass das ein Schlüsselsatz ist und dass es einfach das Arbeiten gemeinsam mit Menschen ist, mit Menschen, mit denen man vielleicht auch mal ein Bier trinkt, mit denen man vielleicht so auf der gleichen Wellenlänge ist und dass sich daraus ganz, ganz viel ergibt. Und zwar viel mehr als einfach nur die Platzierung eines Links.
Richtig.
Ja. Vielen Dank. Dann sag ich noch, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen positiven Kommentar da, liked uns in eurer Lieblings-Podcast-App, erzählt uns weiter und teilt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss. We'll be right back.